Das ist zum Beispiel eines der Dinge, das du nicht hättest sehen sollen, erklärte Paul.
Ich habe schon eine ganze Menge solcher Gerüchte gehört,
erwiderte Gurney kopfschüttelnd.
Aber bevor man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, ist es schwer zu glauben. Das Geschöpf, das auf Arrakis am meisten gefürchtet wird, und sie benutzen es als Reittier.
Du hast selbst gehört, wie mein Vater von dieser Macht der Wüste sprach, sagte Paul. Jetzt siehst du sie. Die Oberfläche dieses Planeten gehört uns. Kein Sturm, kein Geschöpf, keine Macht ist in der Lage, uns aufzuhalten.
Er sagt uns, dachte Gurney, und meint damit nicht nur die Fremen, sondern auch sich selbst. Er spricht, als sei er einer von ihnen.
Wieder sah er in Pauls gewürzblaue Augen. Seine eigenen, wusste Gurney, sahen noch nicht ganz so aus, weil die Schmuggler in der Lage waren, sich auch mit Nahrung von anderen Planeten zu versorgen. Jemand, der dazu keine Gelegenheit hatte, wie die Fremen, wurde so früher oder später zu einem Eingeborenen. Es hat Zeiten gegeben, sagte Paul, da wagten wir es nicht, in diesen breiten Graden einen Wurm am helllichten Tag zu reiten. Aber Raban verfügt jetzt nicht mehr über so viel Luftunterstützung. Er kann es sich nicht erlauben, die Maschinen zur Beobachtung einiger dunkler Punkte auf dem Wüstensand einzusetzen. Er sah Gurney an. Die Maschinen, mit denen ihr gekommen seid, haben uns einen ganz schönen Schock versetzt.
Uns? Uns?
Um derlei Gedanken zu vertreiben, schüttelte Gurney den Kopf.
Sie haben uns viel mehr erschreckt,
gab er zu. Weißt du, was derzeit über Raban gesagt wird? Fragte Paul.
Angeblich sollen seine Leute die Dörfer so befestigt haben, dass man ihnen nichts mehr anhaben kann. Man sagt, sie seien nun stark genug, dass sie sich nur noch zu verbarrikadieren brauchten, während ihr euch bei neuen Angriffen so lange blutige Köpfe holen werdet, bis ihr von selbst aufgebt.
Mit einem Wort, schloss Paul, sie sind unbeweglich geworden.
Während sie dahin gehen können, wohin sie wollen,
nickte Gurney. Es gibt ja etwas, das ich von dir gelernt habe, sagte Paul. Wer die Initiative verliert, verliert auch den Krieg. Gurney lächelte. Unser Gegner ist nun absolut da, wo ich ihn haben wollte, fuhr Paul fort. Er warf Gurney einen kurzen Blick zu. Nun, Gurney, bist du bereit, auf meiner Seite bis zum Ende dieses Krieges mitzukämpfen?
Bereit?
Fragte Gurney verdutzt.
Milord, ich habe Ihre Dienste niemals verlassen. Sie waren derjenige, der mich verließ, als ich sie für tot hielt. In der Zwischenzeit habe ich nur auf die Gelegenheit gewartet, mich an Raban rächen zu können. Und ich bin auch jetzt noch bereit, für dieses Ziel mein Leben hinzugeben.
Paul schwieg verlegen. Zwischen den Felsen erschien nun eine vermummte Frau und kam auf sie zu. Gurney konnte lediglich ihre Augen sehen, als sie vor Paul stehen blieb und beide Männer rasch musterte. Es blieb ihm nicht verborgen, dass sie, was Paul anbetraf, Besitzrechte anzumelden schien. Sie drängte sich nahe an Paul heran. »Chani«, sagte Paul, »das ist Gurney Halleck. Ich habe dir von ihm erzählt.« Sie sah zuerst Halleck, dann Paul an. »Ich erinnere mich daran.« »Wohin gehen die Männer mit dem Bringer?« fragte Paul sie. »Nur etwas in die Wüste hinaus, damit wir Zeit haben, etwas von der Ausrüstung zu bergen.« »Nun, dann...« Paul brach ab und schnupperte. »Es kommt Wind auf«, sagte Chani. Aus den Felsen über ihnen rief eine Stimme, »Hey, ihr da! Der Wind!«